Ja, der Reporter kommt gerade aus Israel hereingestürmt. Was ist eigentlich los in Palästina, fragen wir uns. Jedenfalls ich mich gestern, ob ihr euch auch, weiß ich nicht. Schwupps, da war das Thema für einen kleinen Politik-Presseschau-Eintopf. Es macht sich irgendwie immer gut, zunächst mal die Facts der Reihe nach festzuhalten und dann kann ich oder könnt ihr im Anschluss vielleicht mehr mit den Pressekommentaren dazu anfangen. Es war ja reichlich unübersichtlich letzte Woche. Als Quellen dienen mir wie üblich die im Radio erhältlichen Frankfurter Rundschau, Spiegels, Taz, Junge Welt und BZ der letzten Woche. Also, was ist passiert? Zur Vorgeschichte. Ende Mai gewinnt eine Koalition aus konservativen und religiös-orthodoxen Parteien die Wahlen in Israel. Sie versprachen ihren Wählern, dass sie den Palästinensern keine weiteren Zugeständnisse machen will. Sie zögert seit der Amtsübernahme von Ministerpräsident Netanyahu auch die Erfüllung der vertraglichen Pflichten hinaus, die die friedensfreundlichen Vorgängerregierungen schon übernommen hatten. Schon im Juni wurde dem Ministerpräsident Netanyahu von Seiten der USA und seiner arabischen Nachbarländer klargemacht, dass sie die Fortsetzung und die Erfüllung der Friedensverhandlungen und deren Verpflichtungen erwarten. Er selbst ließ seine politische Umwelt im Unklaren darüber, wie er sich denn nun entscheiden würde, für seinen Wählerstamm oder für den Druck der Umwelt. Letzte Woche dann war es soweit, dass die Würfel ins Rollen kamen. Am Dienstag letzter Woche. In der Nacht von Montag auf Dienstag brechen israelische Arbeiter den Durchgang eines Tunnels auf, der vom Platz der jüdischen Klagemauer aus, vom Tempelberg weg, in die arabische Altstadt führt. Der Tunnel ist seit langem für die Öffentlichkeit betretbar und liegt nicht auf dem Areal des Tempelbergs, auf dem die islamische El-Aqsa-Moschee steht. Seit 10 Jahren könnte der Tunnel passierbar gemacht werden. Die bisherigen Regierungen haben das aus Rücksicht auf die arabische Bevölkerung nicht gemacht. Erst Netanyahu gibt nun die Anweisung für den Durchbruch. Jugendliche Palästinenser werfen daraufhin mit Flaschen und Steinen, wie üblich, vom Tempelberg herab. Die israelische Polizei räumt wie üblich das Gebiet. Arafat bezeichnet die Tunnelöffnung als Verbrechen gegen die religiösen Gefühle der heiligen Stätten der Araber und sieht in ihm einen Bruch der Verträge mit Israel. Die Unruhen weiten sich in Ostjerusalem aus. Das ist jetzt unüblich. In Hebron im Westjordanland wird auf einer Demonstration eine bekannte palästinensische Politikerin von israelischen Soldaten niedergeschlagen. Derweil genehmigt Netanjahus Regierung den weiteren Ausbau von israelischen Siedlungen in den palästinensischen Gebieten auf Druck der ultraorthodoxen Koalitionspartner. Am Mittwoch dann streiken die palästinensischen Ladenbesitzer in Jerusalem. Zahlreiche Protestkundgebungen finden im Westjordanland und im Gazastreifen statt. Dabei kommt es zu heftigen Zusammenstößen mit der israelischen Polizei. Am Abend. 1000 Studenten der palästinensischen Birzeit-Universität greifen eine israelische Armeeabsperrung an. Palästinensische Polizei und israelische Armee wollen sie stoppen, dann fallen Schüsse von unbekannter Seite. Der Konflikt eskaliert zum allgemeinen Schusswaffengebrauch. Der Nacht zum Donnerstag ruft Arafat die palästinensischen Polizisten dazu auf, sein Volk oder ihr Volk zu verteidigen. Das wird dann allgemein als ein Feuerfrei-Befehl interpretiert. Am Donnerstag. Die palästinensische Regierung ruft zum Generalstreik der in Israel lebenden Palästinenser auf. Es ist ein Volkstrauertag wegen der militanten Ereignisse vom Vortag. Zahlreiche Feuergefechte zwischen israelischer Armee und palästinensischer Polizei finden statt. Palästinenser in Zivil beteiligen sich an den Schießereien. Die Jugendlichen werfen mal wieder Steine und Molotow-Cocktails. Ein Beispiel für die Schießereien. Zum Beispiel, in einer jüdischen Enklave auf palästinensischem Gebiet in der Nähe des Josefsgrabs gelegen, wollen palästinensische Polizisten die jüdische Religionsschule anzünden. Im nahegelegenen israelischen Stützpunkt werden Soldaten eingeschlossen und schießen zurück. Panzerrücken an, Feuergefechte. Ein anderes Beispiel. Im Gazastreifen wollen Palästinenser jüdische Siedlungen stürmen. Die Polizisten hindern sie zunächst daran, verbünden sich dann aber mit den Demonstranten und schießen auf die israelischen Straßensperren. Ergebnis: Eine Siedlung wird evakuiert. Der Ministerpräsident Netanyahu kehrt vorzeitig aus Deutschland zurück. Er telefoniert mit Arafat. Sein Verteidigungsminister verhängt einen Ausnahmezustand über die palästinensischen Gebiete, das heißt, keiner darf aus dem Haus. Erwägungen machen die Runde, in Gebiete, die verlassen wurden, wieder einzurücken. Arafat ruft seine Polizisten nun am Abend dazu auf, das Feuer wieder einzustellen. Schießen sollen sie nur noch, wenn sie selbst beschossen werden. Am Freitag zeigt die israelische Polizei wegen des muslimischen Feiertags wie üblich große Präsenz, aber die Heerstadt, die Altstadt, gleicht einem Heerlager. Tunnel bleiben auf Druck der US-Regierung für Freitag und Samstag geschlossen. Der Tunnel, um den es überhaupt ging. Die Auseinandersetzung zwischen Palästinensern und der israelischen Armee forderte am Tag nochmal 3 Tote, und zwar 3 Palästinenser. 50 wurden verletzt. Insgesamt wurden im Lauf der Auseinandersetzungen 71 Tote gezählt, davon 58 Palästinenser. Die Zahl der von Schusswunden schwer verwundeten Palästinenser geht über 600 oder 700 hinaus. Es gibt weitere Telefonate zwischen Arafat und Netanyahu. Arafat will den ägyptischen Präsidenten Mubarak als dritte Partei bei Verhandlungen einbeziehen. Er glaubt den Versprechungen Netanyahus angeblich nicht mehr. Netanyahu dagegen will bilaterale Gespräche. Es ist also die Frage, ob Diskussionen, Verhandlungen überhaupt stattfinden. Die palästinensischen Polizisten erlauben es den israelischen Soldaten, ihre gefallenen und verwundeten Kameraden am Josefsgrab zu retten und die militärische Station mit neuen Soldaten zu besetzen. Das heißt, die Situation entspannt sich etwas. Am Samstag dann tagt in New York der UN-Sicherheitsrat. Er ruft beide Konflikten in scharfer Form auf, alles zu unterlassen, was den Friedensprozess gefährdet, das heißt konkret den Tunnel wieder zuzumachen. Die US-Regierung enthielt sich anfangs dieser Stellungnahme, dieser Resolution. Sie will nämlich jetzt Anfang der Woche eine Diskussion, ein Treffen zwischen Arafat und Netanyahu moderieren, in den Washington stattfinden soll. Soweit zu meinen Stichworten. Was meint aber die Presseberichte in schön formulierter Rede über die Ereignisse? Wie erklären sich denn unsere Medien das Geschehen? Das ist zuerst von der Taz am Samstag Georg Balthissen. Der meint, dass der Konflikt ein Ergebnis von Arafats Taktik sei, die Weltmeinung und des Palästinenser wieder hinter sich zu scharen.
Netanyahu tappte aus Gründen des Selbstverständnisses und der innerisraelischen Koalitionsarithmetik in jede selbstgestellte Falle. Gegenüber den Palästinensern von beleidigender Härte, gegenüber seinen Koalitionspartnern wankelmütig und nachgiebig, bestenfalls indifferent gegenüber den vertraglichen Pflichten Israels aus den Oslo-Vereinbarungen. Mit der Öffnung des Tunnels am Tempelberg öffnete er zugleich die Büchse der Pandora. Der religiöse Eifer und Fanatismus, den jüdische und islamische Gläubige an den Tag legen, wenn es um ihre heiligen Stätten geht, hatte die Vorgängerregierung veranlasst, den Durchbruch zu verschieben. Netanyahu handelte im Bulldozer-Manier. Arafat präsentierte ihm die Quittung. Arafat zeichnet sein Gespür für die Gefühle und Leidenschaften der Palästinenser aus. Er weiß, wann das maßvoll ist. Er taktiert mit dem angestauten Groll auf Seiten der Bevölkerung wie auf Seiten der Sicherheitskräfte. Der hohe Blutzoll, den die Palästinenser in den vergangenen 2 Tagen leisteten, soll und wird der Welt beweisen, wie echt und stark die Verzweiflung auf palästinensischer Seite ist. Netanyahu ist der Taktik Arafats unterlegen.
Die Katharina Sperber von der Frankfurter Rundschau fällt in die Linie der Taz ein und betont zusätzlich die Probleme, die Arafat jetzt hat.
Fahrlässig hoffte Arafat, die Lage kontrollieren zu können. Doch die meisten seiner 30.000 Polizisten kennen kaum ihre Rolle, die sie in einer demokratischen Gesellschaft zu spielen haben. Das zeigte sich nicht erst, als sich Bewaffnete am Donnerstag auf die Seite der erbosten Steinewerfer schlugen, sondern schon, als sie vor Wochen gegen die eigenen Leute vorgingen, ohne sich um die Menschenrechte zu scheren. Jetzt balanciert Arafat auf einer schmalen Kante. Demokratische Kontrolle war ihm bislang ein Gräuel. Kritische Ratschläge alter Weggefährten eine Zumutung. Sollte er jetzt straucheln, hat er kein wirkliches Netz, keine Regierung, kein Parlament, die ihn auffangen können. Auch seine arabischen Brüder werden ihm nicht beispringen. Ägypten hofft vielmehr als Vermittler internationale Anerkennung zu erheischen. Syrien sieht sich in seiner harten Ablehnung von Netanyahus Politik trefflich bestätigt und die anderen warten ab.
Jürgen Elsässer kritisiert diesen Konsens zwischen Taz und Frankfurter Rundschau und versucht selbst noch tiefer zu blicken.
Der einzige Weg, die Rechte der Palästinenser durchzusetzen, ist die Intifada, erklärte am Mittwoch die Terrororganisation Hamas. Am selben Tag machten sich die palästinensischen Behörden diese Linie zu eigen. Für die militanten Ausschreitungen in Ramallah und anderen Orten wurde offensichtlich von oben grünes Licht gegeben, die PLO-Polizei mischte überall mit. Aber ist nicht Israel für diese Eskalation verantwortlich, wird jetzt in den deutschen Medien gebohrt. Hat nicht Premier Netanyahu den vertraglich vereinbarten Abzug aus Hebron gestoppt, ja sogar den Bau neuer Siedlungen in den Palästinensergebieten freigegeben? So wird man mit durchaus berechtigten Fragen teils Opfer, teils Kolporteur einer großen Lüge. Dass es einseitig die israelische Regierung sei, die die Spannungen in Nahost angeheizt habe. Ausgeblendet wird der Aufmarsch der arabischen Nachbarländer an den Grenzen des jüdischen Staates. Syrien, das mit 40.000 Soldaten den Libanon in einen militärischen Brückenkopf verwandelt hat, verlegte vor kurzem die Hälfte dieser Armada in Schussweite jüdischer Siedlungen. Und in Ägypten, das doch seit Camp David als der kompromissbereiteste Staat in der Region gilt, läuft ein groß angelegtes Manöver unter dem Codenamen Badr, demselben, unter dem 1973 Assad den Yom Kippur-Krieg begann. Die Kritik an Netanyahu, auch wenn sie nicht einseitig bleibt und damit potenziell den Antisemitismus bedient, greift aber auch aus einem anderen Grund zu kurz. Das Versacken des Friedensprozesses hat hauptsächlich ökonomische Ursachen, an denen die Politik Israels auch dann scheitern müsste, wenn sie durchdachter und weniger von Ramboz à la Sharon beeinflusst wäre. Den Palästinensern geht es heute trotz Autonomie schlechter als noch vor wenigen Jahren unter israelischer Besatzung. Die Arbeitslosigkeit liegt nominell bei 50%, das Wirtschaftswachstum ging von 5% 1993 auf null zurück. Von einem Marshallplan weit und breit keine Spur, die Scheichs beispielsweise kaufen sich lieber US-amerikanische Wertpapiere, als in Palästina zu investieren. Der weltweite Fall der Profitrate und die Flucht des Kapitals in die Spekulationssphäre hat rund um den Globus verbrannte Erde hinterlassen. Die Intifada der Verzweifelten findet nicht nur in Ramallah, sondern auch in Kigali, Grozny und Kabul statt. Solange die Tendenz des Kapitals, halbe Kontinente in Todeszonen zu verwandeln, nicht gestoppt wird, und zwar hier, wo sein Zentrum ist, wird der Terror weitergehen.